Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wir hören auf den Predigtext aus Nehemia Kapitel 6. Und es geschah, als Sanballat, Tobia und Geshem, der Araber, und unsere übrigen Feinde erfuhren, dass ich die Mauern gebaut hatte und dass keine Lücke mehr daran war, obwohl ich zu jener Zeit die Torflügel noch nicht in die Tore eingehängt hatte, da sandten Sanballat und Geshem zu mir und ließen mir sagen, komm und lass uns in den Dörfern in der Ebene Ono zusammenkommen. Sie hatten aber im Sinn, mir Böses anzutun. Da sandte ich Boten zu ihnen und ließ ihnen sagen, ich habe ein großes Werk zu verrichten, darum kann ich nicht hinabkommen. Warum sollte das Werk stillstehen, wenn ich es ruhen lasse und zu euch hinabkomme? Sie ließen mir aber viermal das Gleiche sagen, und ich gab ihnen die gleiche Antwort. Da ließ mir Sanballat zum fünften Mal das Gleiche durch seinen Diener sagen, der kam mit einem offenen Brief in seiner Hand. Darin stand geschrieben, unter den Völkern verlautet und Gasmu sagt, dass du mitsamt den Juden einen Aufstand vorhast. Darum würdest du die Mauer bauen und du wolltest ihr König sein, so sagt man. Und du hättest dir auch Propheten bestellt, die von dir in Jerusalem ausrufen und sagen sollen, er ist König von Juda. Nun wird der König diese Gerüchte hören. Darum komm, wir wollen miteinander beraten. Ich aber sandte zu ihm und ließ ihm sagen, nichts von dem, was du sagst, ist geschehen. Aus deinem eigenen Herzen hast du es erdacht. Denn sie alle wollten uns furchtsam machen und dachten, ihre Hände werden schon ablassen von dem Werk und es wird nicht vollendet werden. Nun aber stärke du meine Hände. Und ich kam in das Haus Schemajas, des Sohnes Delaias, des Sohnes Mehatabeels. Er hatte sich eingeschlossen und sprach, wir wollen zusammenkommen im Haus Gottes, im Innern des Tempels und die Torflügel des Tempels schließen, denn sie werden kommen, um dich umzubringen. Und zwar werden sie bei Nacht kommen, um dich umzubringen. Ich aber sprach, sollte ein Mann wie ich fliehen? Und wie könnte ein Mann wie ich in den Tempel gehen und am Leben bleiben? Ich werde nicht hineingehen. Denn siehe, ich merkte wohl, nicht Gott hatte ihn gesandt, sondern er sprach diese Weissagung über mich, weil Tobia und Sanballat ihn angeworben hatten. Und zwar war er zu dem Zweck angeworben worden, dass ich in Furcht geraten und dementsprechend handeln und mich versündigen sollte, damit sie meinen Namen verunglimpfen und mich verlästern könnten. Gedenke, mein Gott, dem Tobia und dem Sanballat nach diesen ihren Werken, auch der Prophetin Noadja und den anderen Propheten, die mir Furcht einjagen wollten. Und die Mauer wurde fertig am 25. Tag des Monats Elul in 52 Tagen. Und es geschah, als alle unsere Feinde dies hörten und alle Feinde rings um uns her dies sahen, da entfiel ihnen aller Mut, denn sie erkannten, dass dieses Werk von unserem Gott getan worden war. Auch ließen sie zu jener Zeit die Vornehmsten in Juda viele Briefe an Tobia abgehen, und auch von Tobia gelangten solche zu ihnen. Denn es waren viele in Juda, die mit ihnen verschworen waren, weil er der Schwiegersohn Shechanjas, des Sohnes Arachs, war, und seinen Sohn Johanan, die Tochter Meschulams, des Sohnes Berechias, zur Frau genommen hatte. Sie redeten auch von seinen guten Werken vor mir und unterbrachten ihm meine Worte. Und Tobia sandte Briefe, um mir Furcht einzujagen. Wie kann man das Werk eines Menschen verhindern, was viele unterstützen? Wie kann man den Einfluss eines Menschen zerstören, der Autorität und Glaubwürdigkeit besitzt und dem die Menschen folgen und auf dem sie vertrauen? Es gibt zwei Möglichkeiten. Die erste ist, indem man ihm Dinge unterstellt, die nicht stimmen, aber die seinen Ruf zerstören. Und die zweite ist, indem man versucht, ihn zu Handlungen oder Aussagen zu bewegen, die dann gegen ihn verwendet werden können. Und die ihn dann auch in ein schlechtes Licht stellen, ja, die auch seinen Ruf zerstören. In beiden Fällen wäre die Glaubwürdigkeit der Person zerstört. Und damit dann meistens auch ihr Einfluss, ihr Werk. Und genau das erlebte Nehemia. Genau das versuchten seine Feinde bei ihm. Es war ein Angriff auf seine Person und auf seine Glaubwürdigkeit. Und wenn ihr euch an die letzte Predigt erinnert, da ging es auch um die Glaubwürdigkeit Nehemias und wie wichtig es für einen Mann in seiner Stellung war, dass er glaubwürdig war. Und wir kennen diese Vorgehensweise, ja. Wir kennen sie sehr gut. Wenn jemand in unserem Land eine Meinung vertritt, die politisch nicht korrekt ist, die sehr unbeliebt ist, dann wird ganz einfach, dann werden ihm ganz einfach Dinge unterstellt, Gedankengut unterstellt, zum Beispiel rechtsradikales Gedankengut. Man lässt sich also gar nicht auf eine sachliche Diskussion mit ihm ein, sondern man stellt die unliebsame Person in ein schlechtes Licht. Und so wird die Person mundtot gemacht. Die kann die Wahrheit sagen. Aber wenn sie die Wahrheit sagt und wenn sie den Finger in die Wunde legt, was eben keiner hören will, stellt man sie in ein schlechtes Licht, fertig und aus. Auch wenn sie die Wahrheit sagt, auch wenn sie Gutes getan hat, die Person kann sich abschreiben. Und das passiert natürlich auch Menschen, die treu zu der Bibel stehen, die auch treu zu der Moral und Ethik der Bibel stehen, ja, zu der biblischen Sexualethik zum Beispiel. Und das kann auch jedem von uns passieren, schneller als man denkt. Ja, wenn ihr in einer Diskussion seid, dann geht es auf einmal nicht mehr um den Diskussionsgegenstand an sich, um die strittige Angelegenheit, sondern es geht auf einmal um deine Person. Dann wird nicht mehr deine Meinung, sondern deine Person hinterfragt. Und auf einmal stehst du in einem ganz schlechten Licht da. Wie sollen wir dann reagieren? Das ist heute unser Thema. Wie sollen wir auf Verleumdung und Intrigen reagieren? Wie können wir ihnen begegnen? Der erste Versuch hier in unserem Bibeltext an Nehemia heranzukommen, ja, diese erste Intrige, die war allzu leicht zu durchschauen. Die Einladung an irgendeinen Ort im Niemandsland, ich weiß nicht, ob ihr schon mal den Ort Ono gehört habt, der wird nicht nochmal erwähnt, also das war völlig klar, das war eine Finte. Die wollten irgendwie an ihn rankommen, ihn vielleicht sogar töten. Nehemia sagt, sie wollten mir Böses tun. Und dann viermal dieselbe Einladung ohne Erklärung, wie stumpf ist das? Mir fiel anscheinend nichts weiter ein. Also solche leicht durchschaubaren Versuche kann jeder fast leicht durchschauen. Gefährlicher wird es, wenn der Feind an dich herantritt mit der Botschaft, wir wollen doch nur dein Bestes. Das ist heute unser erster Punkt. Die Gefahr von Intrigen und Verleumdung. Wir wollen doch nur dein Bestes. Menschen, die intrigieren, die wollen immer nur etwas Schlechtes für dich. Das ist klar. Aber das ist nun mal das Gefährliche daran, dass es eben, dass eine Intrige ein Täuschungsmanöver, ein Hinterhalt ist. Der Feind tritt freundlich mit der Botschaft an dich heran, ich will nur dein Bestes. Und unter diesem Motto starten nun drei Versuche, um an Nehemia heranzukommen. Das erste ist, dass Sanballat Nehemia warnt vor diesen Gerüchten, die ein gewisser Gasmo und noch weitere Leute über ihn in die Welt gesetzt haben. Und nach diesen Gerüchten wollte Nehemia sich zum König machen lassen und somit vom König von Persien abfallen. Und Sanballat wollte ihm nun aus dieser schwierigen Lage helfen. Komm, lass uns beraten, was wir jetzt tun können. Und auch wenn Nehemia tatsächlich auf diese Einladung dann eingegangen wäre, wären sie dann noch in seiner Habhaft geworden. Aber auch wenn er es nicht getan hat, so war der Brief doch nicht versiegelt worden. Da steht in Vers 5, es war ein offener Brief. Das heißt, dieser Brief war eigentlich nur dazu gedacht, das Gerücht über den Nehemia noch weiter zu verbreiten. Alle sollten es hören und lesen. Wir wollen doch nur dein Bestes. Ja. Der zweite Angriff, die zweite Versuch hier an Nehemia heranzukommen, die Feinde heuerten falsche Propheten an. Einer von ihnen, Schemaja, sollte ihn dazu bringen, sich im Tempel zu verstecken und so Schutz vor einem Anschlag auf sein Leben zu finden. Hey, Nehemia, wir wollen nur dein Bestes. Du musst dich jetzt schützen. Und die Feinde hatten ja tatsächlich vor, ihn umzubringen. Und wäre der Tempel nicht der sicherste Ort, so ganz nah bei Gott? Nehemia war doch so ein religiöser Typ, da würde doch anspringen, oder? Und der eigentliche Zweck war, Nehemia zu einem Bruch des Gesetzes zu führen. Nehemia sagt das hier, Vers 13, dass ich in Furcht geraten und dementsprechend handeln und mich versündigen sollte, damit sie meinen Namen verunglimpfen und mich verlästern könnten. Also ein Laie, und Nehemia war ein Laie, er war kein Priester, der durfte nicht einfach so in den Tempel. Und jetzt kam noch was dazu. Nehemia war höchstwahrscheinlich ein Eunuch. Ja, er war ein ganz hoher Beamter am persischen Königshof, das waren Eunuchen. Und Eunuchen durften nicht in den Tempel hinein. Ganz klares Gebot. Er würde dadurch beim Volk in Verruf geraten. Man hätte ihn in den Prozess machen können. Ja, sogar das Todesurteil wäre da möglich gewesen. Und der dritte Versuch. Diese angestrebte Partnerschaft zwischen Tobia und Nehemia, die letzten Verse 17 bis 19. Da gab es also manche vornehme und reiche Leute, die hatten sich wieder mit den Völkern durch allerlei Verträge und sogar durch Ehen miteinander verbunden. Wenn ihr euch erinnert an Esra, dieses Problem mit diesen Mischehen. Die haben es wieder getan. Es war alles schon wieder Schnee von gestern. Und es war ganz klar, was sie jetzt wollten. Sie wollten eben diesen kompromisslosen Kurs von Nehemia nicht mittragen. Sie betrachteten ihn als Gefahr für ihre Geschäfte, als Gefahr für ihre einflussreichen Verbindungen. Der Grund der Briefe war nun, Nehemia wenigstens zu Kompromissen zu bewegen. Also die Fertigstellung der Mauer, die konnte nicht mehr verhindert werden. Die war vielleicht sogar schon ganz fertig. Nehemia selbst war auch nicht beizukommen. Er saß fest in seinem Amt. Also musste man ihn wenigstens irgendwie zu einem weicheren Kurs bewegen, der sich mehr auf die Völker einließ, der Kompromisse zuließ. Die Warnung dahinter, ganz klar, Nehemia, isoliere dich nicht. Dieser Tobia, vergiss, was er Böses getan hat, das ist eigentlich ein ganz guter Mann, mit dem kann man zusammenarbeiten. Schau, was der für gute Werke getan hat. Wir wollen nur dein Bestes. Nun, in diesem Fall ging es nicht direkt darum, Nehemias Ruf zu zerstören, wohl aber darum, ihn von seinem klaren Kurs, von seiner Treue gegenüber Gott abzubringen. Und letztlich hätte darunter wiederum seine Glaubwürdigkeit gelitten. Klar. Also wir haben ja drei Versuche. Jeder Versuch versucht von einer anderen Art und Weise, von einer anderen Richtung an Nehemia heranzukommen. Aber alle drei Versuche wollen letztendlich das Gleiche. Nehemia in Furcht versetzen. Ja, Vers 6, erster Versuch. Denn sie alle wollten uns furchtsam machen. Vers 13, zweiter Versuch. Tobia und Sanballat hatten Schemaja zu dem Zweck angeworben, dass ich in Furcht geraten sollte. Und dritter Versuch, Vers 19. Tobia sandte Briefe, um mir Furcht einzujagen. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Also das erste war die Gefahr. Wir wollen nur dein Bestes. Und das zweite ist jetzt das Mittel zum Zweck. Die Furcht. Nehemia musste irgendwie in Furcht um seine eigene Person, um seine Stellung, um sein Leben, um seine Zukunft und auch die Zukunft des ganzen Volkes in der Stadt geraten. Das war das Ziel. Und wenn er erstmal Furcht bekommen würde, dann würde er schon von seinem Werk ablassen oder einen Fehler begehen oder zu Kompromissen bereit sein. Nehemia, wenn du die Mauer fertigstellst, dann könntest du die Gerüchte über dich, dass du König werden willst, gerade noch unterstützen. Und dann ist deine ganze Karriere passé. Das war's für dich. Nehemia, wenn du dich jetzt nicht im Tempel versteckst, dann können wir nicht mehr für deine Sicherheit garantieren. Und Nehemia, du solltest wirklich auf die Völker und die anderen Stadthalter zugehen. Am Ende wirst du nämlich, wenn du es nicht tust, ganz alleine dastehen. Du und das Volk, ihr müsst euch hier irgendwie integrieren, sonst könnt ihr nicht bestehen. Wir wollen doch nur dein Bestes. Wir wollen, dass du Erfolg hast. Und wenn du nicht auf uns hörst, dann wird es dir schlecht ergehen, glaub mir. Dann kannst du dich abschreiben. Wollen wir uns mal ein Beispiel anschauen, wie das jetzt uns betreffen könnte, uns als Gemeinde oder jeden persönlich, jeder in seinem Glauben. Wir haben ja mal diese Fragestellung, die wir uns auch stellen müssen, wie können wir Menschen erreichen? Wie können wir erfolgreich unsere Gemeinde bauen? Und da kommen viele, die uns da gute Ratschläge geben. Sehr gut gemeinte Ratschläge. Hört mal, seid nicht so krass und so engstirnig. Seid mal ein bisschen offen für Austausch mit anderen Religionen. Und verabschiedet euch mal langsam von diesen anstößigen Lehren. Die könnt ihr heute nicht mehr bringen. Dass Homosexualität Sünde ist, das geht einfach nicht mehr. Müsst ihr einfach gar nicht mehr erwähnen. Haltet es einfach im Hintergrund. Frauenordination, dass das bei euch nicht geht, ist auch ganz schlecht. Schöpfung. Ja, dass die Bibel das inspirierte Wort Gottes ist. All diese Lehren, die könnt ihr euch nicht mehr bringen. Versucht das ein bisschen abzufällen, ein bisschen schwächer zu machen. Ein bisschen, ihr könnt es fromm ausdrücken, aber ihr könnt es nicht mehr so krass ausdrücken. Und diese Angriffe, diese geistlichen Intrigen, die uns immer wieder begegnen, die betreffen vor allem die Lehre über Christus. Christus ist der Sohn Gottes. Das ist einfach unvorstellbar. Das geht ja nicht. Christus ist der einzige Weg. Hey, das ist viel zu ausschließlich. Das ist ja gar nicht nett. Das ist ja gar nicht tolerant. Und Christus ist das Sühnopfer. Christus musste tatsächlich sterben, um Sühnung zu erwirken. Um für meine Sünden. Das ist ja voll grausam. So ein Gott kannst du doch heute den Leuten nicht mehr bringen. Wir wollen euer Bestes. Wir wollen den Frieden, wir wollen die Einheit der Gläubigen, die Einheit der Religion, wir wollen etwas Gutes in der Welt bewirken. Das wollt ihr doch auch, oder? Und wenn ihr euch nicht öffnet, wenn ihr nicht nachgebt, wenn ihr nicht zu Kompromissen bereit seid, dann werdet ihr nichts erreichen. Dann werdet ihr auch keine Leute mehr erreichen. Dann werdet ihr immer ein kleines Krüppchen bleiben, eine Versammlung von Außenseitern, die von den Leuten als mehr oder weniger gefährliche Sekte behandelt wird. Und dann werdet ihr Gegenwind bekommen. Und tatsächlich, es besteht dann die Gefahr, dass der Ruf von jedem, der in dieser Gemeinde bleibt, zerstört wird. Dass deine Mitmenschen dich nicht mehr für einen harmlosen, netten Christen, sondern für einen treu, dummen Nachläufer oder gefährlichen Fundamentalisten halten. Und wenn das dann erstmal so weit ist, dann ist es tatsächlich vielleicht viel schwerer, einen guten Job zu finden. Und es besteht die Gefahr, dass man seine Freunde verliert und dass sich sogar Familienangehörige von dir abwenden. Und davor haben wir Angst. Da beginnen wir uns zu fürchten. Vielleicht ist das Gottes Wille für mein Leben, aber ich bezweifle, dass das gut für mich ist. Und deshalb habe ich Angst davor. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Aber wie schnell handeln wir aus Furcht und nicht mehr aus Glauben? Und damit kommen wir zu unserem dritten Punkt. Die dreifache Abwehr. Also wir haben diese Gefahr, ja, wir wollen unser Bestes, dann das Mittel zum Zweck, um uns dahin zu bringen, das ist die Furcht. Wie können wir damit jetzt umgehen? Wie können wir das abwehren? Und wir lernen hier von Nehemia drei wichtige Punkte, drei Vorgehensweisen. Die erste lautet, nicht darauf eingehen. Nicht auf diese Verleumdung und Intrigen eingehen. Nehemia geht nicht wirklich auf diese er antwortet zwar, aber er geht nicht wirklich darauf ein. Seine Antworten sind kurz, abweisend. Und vor allem lässt er sich nicht hinreißen, jetzt mal von seiner Seite aus die Feinde zu verleumden oder gegen sie Intrigen zu schmieden. Und er hätte es wirklich tun können. Hallo, bei all dem, was Sanballat und seine Freunde sich erlaubt haben. Sie sind gegen das Gebot des Königs vorgegangen, dass die Stadt wieder aufgebaut werden sollte. Und Nehemia hatte die guten Beziehungen zum Königshof. Der hätte hier zwei, drei Briefe schreiben können, dann wären die gewesen. Aus ihren Ämtern ausgehebelt, ihr Ruf komplett zerstört. Aber Nehemia hat es nicht gemacht. Er ist nicht drauf eingegangen. Wie schwer fällt uns das manchmal? Das reizt uns doch, dass wir Menschen, die uns unfreundlich begegnen, die schlecht über uns reden, die hinterhältig sind, dass wir denen mal mit gleicher Münze heimzahlen. Was hat der erzählt über mich? Jetzt erzähle ich euch mal was von dem. Und dann werdet ihr wissen, was da wirklich los ist. Und was das für ein Typ ist. Im Heidelberger Katechismus steht, und er fasst wunderbar die biblische Lehre zusammen, was will Gott im 9. Gebot? Du sollst kein falsches Zeugnis reden gegen deinen Nächsten. Das ist das 9. Gebot. Ich soll gegen niemanden falsches Zeugnis ablegen, niemanden seine Worte verdrehen, nicht hinter seinem Rücken reden und ihn nicht verleumden. Ich soll niemanden ungehört und leichtfertig verurteilen helfen und alles Lügen und Betrügen als Werke des Teufels bei Gottes schwerem Zorn vermeiden. Vor Gericht und in all meinem Tun soll ich die Wahrheit lieben, sie aufrichtig sagen und bekennen. Und Achtung, jetzt kommt's. Und auch Ehre und guten Ruf meines Nächsten nach Kräften retten und fördern. Ja, da gibt es viele, die haben Dreck am Stecken und viele, die, da könnte man einiges über die sagen, was der Wahrheit entspräche. Aber wir sollen zur Feinde lieben. Wir sollen versuchen, nach Kräften ihren Ruf zu retten und zu fördern. Es soll nicht gleiches mit gleichem Recht sein. Also, nicht darauf eingehen. Die erste Handlungsanweisung, was wir hier von Nehemia lernen können. Das zweite ist, nicht fürchten. Jetzt ist es soweit. Seid alle gespannt. Heute ist die Predigt, wo das erste Zitat eines Fußballers in meiner Predigt vorkommt. Und das große Mann des Fußballs. Und zwar wer? Franz Beckenbauer. Franz Beckenbauer, sag mal, wo er recht hat, hat er recht. Ne? Ich kann es gerne in Bayerisch sagen, aber er hat gesagt, erst die Angst vor den Fehlern bringt die Fehler hervor. Erst die Angst vor den Fehlern bringt die Fehler hervor. Genau so ist es. Aber Nehemia gerät eben nicht in Panik. Er begeht keine Fehler aus Furcht und Angst um seine Stellung, um sein Leben, um seine Zukunft. Und wir fragen uns, warum bekommt er keine Furcht? Und die Antwort lautet, weil er die Intrigen durchschaut. Er durchschaut sie sogar sehr gut. Denn er erkennt vor allem eines, ihr Ziel. Ihr Ziel ist es nämlich genau das, dass er in Furcht gerät, dass er Panik bekommt. Dass er sich beginnt zu sorgen. Dass er beginnt an Gottes Fürsorge für sein Leben zu zweifeln. Und dass er dann eigenmächtig handelt. Genau darin liegt die Vorgehensweise des Teufels, die Art und Weise, wie er uns versucht, von Gott wegzuziehen. Ja, das ist der Keil, den der Teufel versucht, zwischen uns und Gott zu treiben. So war es schon im Garten Eden bei Adam und Eva. Gott enthält euch hier etwas vor, ihr könnt da noch mehr bekommen. Und so war es dann auch bei Jesus. Darum haben wir das heute in der Lesung gehört. Als er versucht wurde in der Wüste, schau mal, dein Vater soll dich wirklich lieben? 40 Tage ohne was zu essen? Hey, zur Zeit, dass du dich mal um dich kümmerst, verwandle doch einfach diese Steinfrucht. Ist doch kein großes Ding für dich. Ja, der Teufel will, dass wir die Fürsorge Gottes bezweifeln und dann eigenmächtig handeln. Manchmal meinen es die Leute nur scheinbar gut mit uns. Manchmal meinen sie es aber wirklich von Herzen gut mit uns. Sie wollen tatsächlich nur unser Bestes. Das gibt es ja auch. Das ist sogar vielleicht viel mehr der Fall. Aber dennoch können sie uns dazu verleiten, Gottes Fürsorge zu bezweifeln und gegen sein Wort zu handeln. Und wir müssen nicht jede Intrige und jede Verleumdung, jeden Angriff und jeden schlechten, gut gemeinten Vorschlag bis in die Tiefe verstehen oder vorausahnen. Wisst ihr, wir sollen jetzt nicht anfangen, misstrauisch durch die Gegend zu laufen und allen möglichen Leuten alle möglichen Sachen zu unterstellen, keinem mehr wirklich vertrauen. Das wäre ja schrecklich. Aber wenn wir erkennen, dass jemand Gottes Fürsorge für uns in Zweifel zieht oder uns zu einem eigenmächtigen, sündigen Handeln anstachelt, Wenn wir erkennen, dass uns jemand Furcht und Angst um unsere Stellung, um unsere Zukunft, um unser Leben einreden will, aufgrund unserer Glaubensüberzeugung, dann dürfen wir nicht darauf eingehen. Wir müssen nicht sonst wie jetzt voraussagen, was alles hier passieren könnte. Aber wenn wir das merken, dass es Gottes Fürsorge gibt, dann dürfen wir nicht darauf eingehen. Dann dürfen wir uns nicht fürchten. Dann müssen wir uns wie Nehemia zu Gott fliehen und bitten, dass er unsere Hände und unseren Glauben stärkt. Und dann müssen wir uns Jesu eigene Worte vor Augen führen. Sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen sollt, noch um den Leib, was ihr anziehen sollt. Und Jesus macht dann deutlich, ihr könnt doch sowieso nichts für euch tun. Ihr seid doch völlig abhängig von mir. Hört doch auf, euch zu sorgen. Denn nach allen diesen trachten die Heiden der Welt. Euer Vater aber weiß, dass ihr diese Dinge benötigt. Trachtet vielmehr nach dem Reich Gottes, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater gefallen, euch das Reich zu geben. Es hat dem Vater gefallen, uns sein Bestes, seinen Sohn zu geben. Uns seinen Sohn, für uns seinen Sohn zu opfern. Es hat ihm gefallen, durch Christus uns das Leben im Überfluss zu schenken. Das Leben mit Gott, das Leben in seinem Reich, schon jetzt und dann in Herrlichkeit, in Ewigkeit. Und Gott hat es so gefallen, er hat uns das geschenkt. Nicht, weil wir so besonders würdig waren, weil wir so treu waren, weil wir solche standhaften Glaubenshelden waren. Nein, sündenbeladen standen wir vor ihm. Feinde Gottes waren wir, fern von ihm. Wir waren egoistisch und haben eben so in unserem Egoismus nach unserem Wohl und nach unserem Recht gestrebt, anstatt auf Gott zu vertrauen. Wir waren voller böser Gedanken und Worte gegen unseren Nächsten und gegen Gott selbst. Und doch hat es Gott gefallen, unseren Hass mit seiner Liebe zu überwinden. Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Jesus ist für deine Schuld ans Kreuz gegangen. Und Jesus ist auferstanden. Und deshalb kannst du Jesus beim Wort nehmen, wenn er dir sagt, fürchte dich nicht, glaube nur. Und damit kommen wir noch zum dritten Art und Weise, wie wir da reagieren können, wie wir hier von Nehemia lernen können. Also nicht darauf eingehen, nicht fürchten. Und das dritte ist, nicht mit der Arbeit aufhören. Sich nicht vom Dienst abbringen lassen. Und genau das bewirkt ja die Furcht in uns. Die Furcht, die lähmt uns. Bringt uns ins Stocken. Und was ließ Nehemia Sanballat auf seine 4 Einladungen ausrichten? Tut mir leid, ich habe keine Zeit. Ich habe zu tun. Das Werk des Herrn darf nicht ruhen. Und wisst ihr, das war keine Ausrede von Nehemia. Das war die Wahrheit. Das war sein ernstes Anliegen. Das Werk des Herrn durfte nicht ruhen. Darum ging es. Die Reaktion Nehemias auf diese Intrigen und Verleugnungen war, nicht darauf einzugehen, sich auch nicht zu fürchten, sondern sich umso mehr auf seine Arbeit zu konzentrieren. Gott hatte bisher alle Angriffe abgewehrt, er würde es auch weiterhin tun. Und diese Einstellung Nehemias, die wird in seinen beiden Gebeten, die wir hier haben, diesen kurzen Gebeten, sehr gut deutlich. Vers 9b steht, nun aber stärke du meine Hände für den Dienst, für die Arbeit. Und dann Vers 14, gedenke mein Gott dem Tobia und dem Sanballat nach ihren Werken, auch der Prophetin Noadja und den anderen Propheten, die mir Furcht einjagen wollten. Also zusammengefasst, Herr, kümmere du dich um meine Feinde, damit ich mich um deinen Dienst, um deinen Auftrag kümmern kann. Und dann lesen wir Folgendes, Vers 15. Und die Mauer wurde fertig am 25. Tag des Monats Elul in 52 Tagen. Und es geschah, als alle unsere Feinde dies hörten und alle Heiden rings um uns her dies sahen, da entfiel ihnen aller Mut, denn sie erkannten, dass dieses Werk von unserem Gott getan worden war. Also vielleicht haben wir jetzt ein bisschen unsere Probleme mit den 52 Tagen, denn das sind ja noch nicht mal 2 Monate und in diesen noch nicht mal 2 Monaten sollen die diese ganze Stadtmauer gebaut haben. Und deshalb dazu noch ein paar Erklärungen. Erstmal müsst ihr wirklich daran denken, das ganze Volk war beteiligt. Da waren Tausende am Arbeiten. Dann hatten sie einen ausgezeichneten Führer, einer, der nicht nur gut organisieren konnte, sondern der eben auch alle Angriffe abgewehrt hat, von außen, die Angriffe, die Probleme im Inneren. Und einen, der selber gut, mit gutem Beispiel voranging, der Ausdauer und Treue hatte. Und das zog die anderen mit. Und dann ist auch zu bedenken, dass die Mauer nur auf einem überschaubaren Stück komplett neu gebaut werden musste. Teilweise konnten alte Mauerreste wiederverwendet werden, teilweise wurde schon vorher begonnen, die Mauer wieder aufzubauen. Wir hatten das damals in Esra, da ging ein Brief hin und her, weil die eben schon angefangen hatten, die Mauer zu bauen. Und das sollte wieder gestoppt werden. Also die Mauer musste auf großen Strecken nur, die Lücken mussten dann nur geschlossen werden oder sie mussten auf die richtige Höhe gebracht werden. Und dann ist noch ein Punkt, Jerusalem war viel, viel kleiner, als man sich das vorstellt. Der Großteil der Stadt war zerstört. Selbst von der kleinen Altstadt, wenn man so will, von dem Zentrum waren noch viele Häuser zerstört, sagt Nehemiah dann gleich im nächsten Kapitel. Also es war nur dieser Kern der Stadt, der mit dieser Mauer umschlossen werden musste. Und die Ausgrabungen zeigen, dass diese Mauer, die damals gebaut wurde, sehr grobschlächtig war. Also die haben jetzt nicht die Mauer so gebaut, dass sie den nächsten Schönheitspreis für die schönste Stadtmauer geben wollen. Ja, das war einfach so ein Ding, zusammengeschossen, damit es da ist und hält. Aber zuletzt, und das ist das Wichtigste, der Herr hatte den schnellen Erfolg geschenkt. Es ging nur mit seiner Hilfe. Und das war so offensichtlich, dass es sogar die Feinde anerkennen mussten. Und das war es, was sie dann, warum sie dann ihren Mut verloren. Gut, was können wir davon lernen? Wenn wir treu unseren Dienst tun und unsere Aufgaben erfüllen, auch wenn wir angegriffen und verleumdet werden, wenn wir treu die Gemeinde bauen und unterstützen und vor allem, wenn wir in allem auf den Herrn vertrauen und aus seiner Kraft und Gnade leben, dann werden wir ein Zeugnis sein, welches wirksam ist. Manche, vielleicht auch viele, werden immer noch uns feindlich, uns misstrauisch gegenüber sein, aber sie werden auch Respekt bekommen. Die Menschen werden erkennen können, ja, da steckt anscheinend mehr dahinter. Menschen, die an Jesus glauben, die lassen sich nicht so einfach von Jesus wegbringen. Die gehen keine Kompromisse ein. Die lassen sich auch nicht hinreißen, mit gleicher Münze zurückzuzahlen. Die bleiben fest in ihrem Glauben, und trotzdem freundlich in ihrer Art. Fest im Glauben und freundlich in ihrer Art. Und wir sagen uns, oh Mann, wenn das in meinem Leben tatsächlich so wäre. Aber wie oft habe ich mir Furcht einjagen lassen? Und wie oft bin ich auf falsche, gut gemeinte Ratschläge eingegangen? Und wie oft habe ich an Gottes Fürsorge gezweifelt? Und wie oft habe ich mich zu bösen Worten und zu bösen Taten und zu bösen Gedanken hinreißen lassen. Ihr Christen, ihr seid doch nicht anders und nicht besser als all die anderen, heißt es da. Mit Recht. Wisst ihr, das stimmt. Wir sind nicht anders als die anderen. Wir sind immer noch Sünder. Wir sind schwach. Wir sind versuchbar. Wir sind sogar solche Sünder, dass wir gegeneinander in unseren Gemeinden sündigen. Wir brauchen noch nicht mal die bösen Ungläubigen da draußen. Wir denken schlecht voneinander. Wir reden schlecht übereinander. Wir unterstellen den anderen, nicht laut, aber in unserem Herzen, eine böse Absicht. Ja, der ist doch faul, der ist unsensibel, der ist immer unfreundlich, der will mit mir nichts zu tun haben, dem bin ich egal, der scheint mir irgendwie aus dem Weg zu gehen. Schleichen sich doch ganz schnell solche Gedanken, solche Vorurteile, solche Verleumdungen ein. Wisst ihr, manchmal stimmt das, dass jemand faul ist. Manchmal stimmt es aber auch nicht. Manchmal kommt es so weit, weil wir manche Handlungen nicht verstehen, weil wir Worte überbewerten. Manchmal kommt es so weit, weil wir nicht mehr richtig miteinander reden. Das kann alles sein. Aber immer will der Teufel uns damit versuchen und verführen. Immer will er uns von Gott und seiner Liebe genau damit wegziehen. Und das müssen wir durchschauen. Und dann eben nicht darauf eingehen. Nicht hinreißen lassen. Nicht die Furcht einreden lassen, dass wir unbeliebt sind, dass wir alleine sind, dass uns jemand etwas vorenthalten will. Sondern gerade dann müssen wir uns zum Herrn fliehen und bitten: Herr, mach meine Hände fest, dass ich dieses Gebot, dein Gebot der Nächstenliebe, erfüllen kann. Und damit komme ich zum Schluss und frage euch: Ist euch was aufgefallen in der Predigt? Am Anfang, da ging es um den Angriff auf die Glaubwürdigkeit Nehemias. Doch dieser Angriff entpuppte sich mehr und mehr als ein Angriff auf seinen Glauben. Es ging nicht nur um seine Glaubwürdigkeit, es ging um seinen Glauben an sich. Genauso ist es bei uns. Der Angriff auf unsere Glaubwürdigkeit wird fast immer ein Angriff auf unseren Glauben. Nur wenn wir darum im Glauben treu bleiben, werden wir unsere Glaubwürdigkeit verteidigen können. Nicht durch Kompromisse oder durch irgendwas, dass wir darauf eingehen, wir müssen im Glauben treu bleiben, dann werden wir unsere Glaubwürdigkeit verteidigen. Nehemias Entgegnung auf alle Angriffe, auf die wir in den Kapiteln davor behandelt haben, aber auch jetzt auf diese heimtückischen Intrigen und Verleumdungen, auf die Versuchungen, die kann man mit einem Wort zusammenfassen. Gott vertraut. Er vertraute fest auf Gott, auf seine Macht und auf seine Treue. Und darum zweifelte er nicht an der Fürsorge Gottes für ihn und darum blieb er treu in seinem Dienst, egal was passierte. Und nur so können wir und sollen wir jeglicher Art von Angriffen begegnen. Mit Gott vertrauen. Gott vertrauen, dass er treu ist und dass er uns liebt und dass er wirklich das Beste für uns will. Alle Dinge sollen uns zum Besten dienen. Und wisst ihr, wo wir das erkennen? Wisst ihr, wo wir das begreifen? Wo uns das wirklich zugesprochen wird? Im Evangelium. Allein im Evangelium. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wie viel mehr werden wir nun, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden? Und dann nochmal dieser wunderschöne Vers. Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wie sollen wir mit Verleumdung und Intrige umgehen? Wie können wir darauf begegnen? Nicht darauf eingehen, nicht fürchten, nicht vom Dienst abbringen lassen. Aber wie können wir das? Indem wir an dieser Botschaft, an der Botschaft des Evangeliums festhalten. Amen. Lasst uns zusammen beten. Lieber himmlischer Vater, verhindere in uns diese bösen Gedanken und Worte, mit denen wir andere verurteilen und vielleicht sogar verleumden. Fülle uns mit deinem Wort. Halte uns in den Momenten der Versuchung, wo wir versucht werden, wo wir hingerissen werden, wo wir mit gleicher Münze heimzahlen wollen. Halte uns da dein Evangelium vor Augen, deine Liebe für uns und für den Nächsten. Ja, himmlischer Vater, schenke, dass wir niemals deine Fürsorge und Liebe zu uns bezweifeln. Du sagst uns in deinem Wort, durch das Schild des Glaubens werden die feurigen Pfeile des Bösen ausgelöscht. Wenn wir auf dich vertrauen, werden die Angriffe und Versuchungen des Teufels an uns abperlen. Und Herr, so bitten wir dich von ganzem Herzen, stärke unseren Glauben an dein gutes Evangelium, an dich und deinen Sohn. Amen.